Kapitel 7 Die USA und der Zweite Weltkrieg. Mit dem Zweiten Weltkrieg stiegen die Vereinigten Staaten von Amerika unter Präsident Franklin Roosevelt endgültig zur größten Macht auf Erden auf. Der Zweite Weltkrieg, der 1939 begann, ist die größte durch Menschen verursachte Katastrophe in der Geschichte der Menschheit. Er endete 1945 mit dem Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und zeichnete sich durch ein hohes Maß an Brutalität und Rücksichtslosigkeit aus. Am Schluss waren rund 60 Millionen Tote zu beklagen, die Mehrheit davon Zivilisten, sowie eine unbekannte Anzahl von Schwerverletzten und Traumatisierten. Nie zuvor und niemals danach hat ein Krieg so viele Opfer gefordert. Mit 27 Millionen Toten, davon 14 Millionen Zivilisten, beklagte die Sowjetunion die größten Verluste. Deutschland zählte mehr als 6 Millionen Tote, darunter 1 Million Zivilisten. Auch für Polen war der Krieg eine Katastrophe. Das Land beklagte 6 Millionen Tote, darunter mehr als 5 Millionen Zivilisten. Japan verlor rund 4 Millionen Menschen, darunter fast 2 Millionen Zivilisten. Die USA zählten 400.000 tote Soldaten, aber praktisch keine toten Zivilisten, weil der Krieg nicht in Nordamerika geführt wurde. Der Zweite Weltkrieg hat die Friedensbewegung und die Nachkriegsgeneration in ihrer festen Überzeugung bestärkt, dass Konflikte, wenn immer möglich, ohne Gewalt gelöst werden müssen und dass niemand aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen werden darf. Der Reichstagsbrand 1933. Wie war es der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP gelungen, das Volk der Dichter und Denker so geschickt auf den Weg in den eigenen Untergang umzuleiten? Mit Lüge und Propaganda. Wobei der Reichstagsbrand bei der Machtergreifung der Nazis eine entscheidende Rolle spielte. 4 Wochen nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden war, brannte in der Nacht vom 27. Februar 1933 in Berlin der Reichstag, der Sitz des deutschen Parlaments. Hitler reagierte hysterisch und schrie, dass der Brand die Tat der Kommunisten und der Beginn eines kommunistischen Aufstandes sei. Doch das war eine Lüge. Es deutet heute alles darauf hin, dass der Reichstagsbrand eine verdeckte Operation der Nazis unter falscher Flagge war. Die Sturmabteilung SA, eine paramilitärische Kampforganisation der Nazis, führte vermutlich den Anschlag aus. Reichstagspräsident Hermann Göring, der im nahegelegenen Reichstagspräsidentenpalais residierte, und Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, ließen das Feuer vermutlich selbst durch SA-Mitglieder entzünden und schoben die Tat danach Marinus van der Luppe in die Schuhe, einem geistig zurückgebliebenen Kommunisten aus Holland. Die SA-Mitglieder entkamen durch einen unterirdischen Tunnel zwischen dem Reichstagsgebäude und dem Präsidentenpalais. Reichskanzler Hitler ließ nach dem Brand kommunistische und sozialdemokratische Arbeiter, Intellektuelle und Politiker verfolgen und festnehmen. Linke Zeitungen wurden geschlossen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie das Presse- und Versammlungsrecht wurden abgeschafft. Warum verschloss die Masse in Deutschland bewusst die Augen, als immer mehr Nachbarn über Nacht einfach verschwanden? Weil sich viele der Nazi-Propaganda hingaben. Immer wieder wurden dieselben Parolen wiederholt und die Menschheitsfamilie gespalten. Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels war der Ansicht, dass, Zitat, das Volk meist viel primitiver ist, als wir uns das vorstellen. Das Wesen der Propaganda ist deshalb unentwegt die Einfachheit und die Wiederholung. Van der Luppe wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet, obwohl er mit großer Wahrscheinlichkeit unschuldig war. Die Theorie, dass Marinus van der Luppe den Reichstag alleine angezündet hat, ist absolut unhaltbar, so der US-Historiker Benjamin Head. Das Beweismaterial, das dagegen spricht, ist überwältigend. Eine einzelne Person habe unmöglich so viele Brandherde legen können. Zudem wurden Gegenstände zum Feuerlegen im Reichstag gefunden, die van der Lubbe gar nicht verwendet hat, wie zum Beispiel eine Brandfackel, die im Plenarsaal von der Polizei entdeckt wurde. Am wahrscheinlichsten ist die Version, nach der eine kleine Gruppe von SA-Männern, wahrscheinlich unter der Führung des Brandexperten Hans-Georg Gewer von der SA, den Brand im Plenarsaal präpariert und entzündet hat, ohne dass van der Lubbe davon etwas wusste, erklärt Hett, der den Reichstagsbrand genau untersucht hat. Der Holländer van der Lubbe sei nur ein Bauernopfer gewesen. Das Prinzip Menschheitsfamilie wird verraten. Reichskanzler Adolf Hitler und alle führenden Nazis erklärten die Deutschen zum germanischen Herrenvolk. Alle anderen wurden als Untermenschen aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Jede Empathie mit dem Gegner wurde verboten. Zitat: Ein Grundsatz muss für den SS-Mann absolut gelten. Ehrlich, anständig, treu und kameradschaftlich haben wir zu Angehörigen unseres eigenen Blutes zu sein und sonst zu niemanden, forderte Heinrich Himmler, der Leiter der Schutzstaffel SS, am 4. Oktober 1943 im polnischen Posen am SS-Gruppenführertag. Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir total gleichgültig, so Himmler. Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen, anders interessiert mich das nicht. Ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Ein tiefer und breiter Panzergraben soll feindliche Panzer am Vorrücken hindern. Ich wünsche, dass die SS mit dieser Einstellung dem Problem aller fremden, nicht-germanischen Völker gegenübertritt, vor allem den Russen. Jede Spaltung der Menschheitsfamilie und Abwertung einer ausgewählten Gruppe löscht das Mitgefühl aus. Die Nazis spalteten die Menschheitsfamilie in gute Germanen und wertlose Untermenschen. Dieser Rassismus war menschenverachtend und er war tödlich. Die Juden wurden von den Nationalsozialisten aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen, 6 Millionen wurden in Konzentrationslagern getötet. Ebenso wurden tausende geistig und körperlich behinderte Menschen von den Nazis ermordet. Die Spaltung der Menschheitsfamilie und Abwertung einer Gruppe verläuft immer gleich. In Nordamerika hatten die US-Amerikaner während der Indianerkriege und des Sklavenhandels die Indianer als barbarische Wilde und die Schwarzen als Tiere abgewertet und dadurch aus der Menschheitsfamilie ausgeschlossen. Im Zweiten Weltkrieg diffamierten sie die Japaner als gelbe Affen und warfen Atombomben auf sie ab. Doch die Behauptung, dass bestimmte Rassen oder Volksgruppen von Natur aus anderen überlegen oder unterlegen sind, ist falsch. Die Geschichte zeigt, dass immer dann, wenn das Prinzip Menschheitsfamilie verraten wurde, großes Leid folgte. Die USA beliefern Adolf Hitler mit Erdöl. Oft wird die Geschichte zum Zweiten Weltkrieg so erzählt, dass die USA bis Pearl Harbor nur ein unbeteiligter Zuschauer an der Seitenlinie waren, bevor sie gegen ihren Willen durch Japan in den Krieg hineingezerrt wurden. Doch das trifft nicht zu. Die USA haben schon vor ihrem offiziellen Kriegseintritt hinter den Kulissen Einfluss auf den Krieg genommen, indem sie Reichskanzler Adolf Hitler mit Erdöl belieferten. Dies war entscheidend, denn der Zweite Weltkrieg war durch hohe Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft charakterisiert. Diese Mobilität, das wussten alle Kriegsparteien, konnte nur durch den Zufluss von Energie, in erster Linie Erdöl, garantiert werden. Deutschland und Italien verfügten aber nicht über nennenswerte Erdölquellen im eigenen Boden und waren daher auf Importe angewiesen. Italien verfolgte unter Ministerpräsident Benito Mussolini eine aggressive Außenpolitik und griff am 3. Oktober 1935 Äthiopien an. Trotzdem wurde Italien der Erdölhahn nicht zugedreht. Der Völkerbund, ein nach dem Ersten Weltkrieg erschaffenes System zur kollektiven Friedenssicherung, verurteilte Italien zwar als Aggressor und verhängte auch Sanktionen, doch der vom englischen Außenminister Anthony Eden geforderte Erdöl-Lieferstopp wurde explizit von den Sanktionen ausgenommen. Wenn der Völkerbund dem Ratschlag von Eden im Äthiopienstreit gefolgt wäre und die Wirtschaftssanktionen auch auf das Erdöl ausgedehnt hätte, so Mussolini später gegenüber Hitler, hätte ich innerhalb einer Woche aus Äthiopien abziehen müssen. Das wäre ein unglaubliches Desaster für mich gewesen. Auch Deutschland saß auf dem Trockenen. Adolf Hitler wusste, dass die kleinen Erdölquellen auf deutschem Boden zu wenig für einen Angriffskrieg hergaben. Im sogenannten Reichsbohrprogramm ließ Hitler in ganz Deutschland nach Erdöl bohren, aber mit nur sehr bescheidenem Erfolg. Die Nazis versuchten daher, aus der deutschen Kohle, die reichlich im eigenen Boden vorhanden war, Erdöl herzustellen. Das Chemieunternehmen IG Farben mit Hauptsitz in Frankfurt am Main war der führende Hersteller von Ersatzerdöl aus Kohle und produzierte unter anderem in Leuna, weshalb der Treibstoff aus Kohle als Ersatz- oder Leuna-Benzin bekannt war. Doch der Umwandlungsprozess war aufwendig. Rund 5 Tonnen Steinkohle waren nötig, um 1 Tonne Benzin zu gewinnen. Die Frage, wie hoch die Produktionskosten für diese Rohstoffe sind, spielt keine Rolle, erklärte Adolf Hitler. Deutscher Treibstoff müsse eine Realität werden, auch wenn dafür Opfer notwendig sind. Doch trotz Leuna-Benzin und Reichsbohrprogramm war Deutschland am Vorabend des Zweiten Weltkriegs weit davon entfernt, seinen Erdölbedarf durch im Inland geförderte Kohle oder im Inland gefördertes Erdöl decken zu können. Gemessen wird der Erdölverbrauch eines Landes in Fass zu 159 Litern. Von den 100.000 Fass Erdöl, die Deutschland 1938 pro Tag brauchte, wurden nur gerade 2.000 künstlich aus Kohle erzeugt und weitere 10.000 Fass konnten aus den bescheidenen deutschen Erdölquellen gewonnen werden. Mit diesen 12.000 Fass konnte Hitler also nur 12% seines Erdölbedarfs decken und war mit Importen von 88.000 Fass pro Tag stark vom Ausland abhängig. Der US-Journalist Russell Freeburg, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg diente und später für die Chicago Tribune schrieb, untersuchte mit Robert Goralski, der auch als US-Soldat im Zweiten Weltkrieg diente und später als Journalist für NBC News arbeitete, den Erdölhandel im Zweiten Weltkrieg. Die USA waren damals der größte Erdölproduzent der Welt. Zu Beginn des Krieges produzierten die USA 3,5 Millionen Fass Erdöl pro Tag, was 60% der damaligen Weltförderung entsprach. Bis 1945 konnten die USA ihre Erdölförderung auf 4,7 Millionen Fass pro Tag steigern. Wer im Zweiten Weltkrieg mit den USA kämpfte, hatte genügend Erdöl und gewann. Wer gegen die USA kämpfte, hatte zu wenig Erdöl und verlor. Freeburg und Goralski weisen nach, dass die USA der wichtigste Erdöllieferant von Adolf Hitler waren. Deutschland bezog kurz vor Kriegsausbruch 25.000 Fass Erdöl pro Tag aus den USA sowie je 10.000 Fass aus Rumänien und Mexiko und kleinere Mengen aus Venezuela, Russland, Iran und Peru. Hitler konnte aber nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass die USA unter Präsident Franklin Roosevelt Deutschland auch nach einer militärischen Aggression weiter beliefern würden. Eine erste Belastungsprobe für die deutschen Erdölimporte kam, als Hitler am 7. März 1936 das entmilitarisierte Rheinland besetzte. Mit dieser Aggression verletzte Hitler den Vertrag von Locarno, in dem sich Frankreich, Belgien und Deutschland darauf geeinigt hatten, die im Vertrag von Versailles gezogene Westgrenze, die Deutschland als ungerecht empfand, nicht gewaltsam zu verändern. Russland stoppte nach der Besetzung des Rheinlands prompt die Lieferung von Erdöl an Deutschland. Da jedoch die USA, Venezuela und Rumänien weiter lieferten, blieb die Versorgung von Deutschland gesichert. Schon im Sommer 1936 folgte die nächste Belastungsprobe, als Hitler und Mussolini den Militärputsch des faschistischen Generals Francisco Franco in Spanien unterstützten. Die spanischen Putschisten um Franco hatten im Februar 1936 die demokratisch gewählte republikanische Regierung Spaniens gestürzt, verfügten aber nur über rudimentäre Luftkriegskapazitäten und fragten daher Deutschland und Italien um Hilfe, worauf diese ab Juli 1936 Transportflugzeuge nach Spanien schickten. Als die spanischen Republikaner, unterstützt durch die Sowjetunion und freiwillige sozialistische Kämpfer aus verschiedenen europäischen Ländern, immer erfolgreicher waren und Franco und die Putschisten in die Enge trieben, schickte Hitler am 30. Oktober 1936 die Legion Condor. Die mit Erdöl angetriebenen deutschen Kampfflugzeuge und Bomber griffen direkt in den spanischen Bürgerkrieg ein. Berüchtigt wurde die Bombardierung des baskischen Städtchens Guernica am 26. April 1937. Das Massaker wurde als Symbol für die Gräuel des Krieges durch den berühmten spanischen Maler Pablo Picasso in einem Gemälde festgehalten. Die Operation Condor war streng geheim. Die deutschen Piloten reisten als Urlauber in Spanien ein und operierten in Uniformen ohne jeden Hinweis auf ihre Herkunft. In Deutschland wurde die Existenz der Legion Condor bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geleugnet. Der Einsatz der deutschen Luftwaffe gilt als wichtig für den Sieg von Franco im spanischen Bürgerkrieg. Trotzdem belieferten die USA Adolf Hitler weiterhin mit Erdöl.